Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge, diesmal wirklich, von den Tatort-Pessimisten. Ich begrüße den Angbor.
Hi.
Und ich bin der Christopher. Und ja, wir hatten einen kleinen Zwischenfall bei uns, einen kleinen Reaktorunfall, wenn man das so nennen will. Denn ich hatte die letzte Folge der Tatort-Pessimisten, die haben wir auch aufgenommen und live ausgestrahlt. Also die Live-Hörer wissen, was wir dort gesagt haben. Doch dann ist es so passiert, dass ich die Folge nicht, wie man es eigentlich machen sollte, lernt aus meinen Fehlern, sofort abgespeichert hatte, sondern es war spät am Abend und ich habe Reaper einfach minimiert und dann ins Bett gegangen und am Morgen begrüßte mich mein Mac damit, dass er eine Kernel-Panic hatte und demnach die aktuelle Folge verloren ist für immer. Und ja, das war jetzt eine, sozusagen unsere Live-Exklusiv-Folge und ab sofort werden alle Aufnahmen instantan abgespeichert, damit sowas nicht nochmal passiert. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler. Und ich hoffe, es kommt nicht nochmal vor.
Ja, ja, aber auf der anderen Seite, jeder gute Podcast braucht ja seine verschollene Episode, von daher. Also, ich kenne eigentlich kaum einen Podcast, der nicht irgendwo mal eine verschollene Episode hat, die halt irgendwie nicht aufgezeichnet worden ist oder bei der die Aufnahme aus Versehen nicht gestartet worden ist oder irgendwas. Also,
ich sag mal, zum Glück waren es nur die Tatort-Pessimisten und nicht eine Kulturpessimisten-Folge von 4 Stunden.
Oh ja, das wäre echt peinlich gewesen, vor allem wenn du dann irgendwie noch Gäste dabei hast oder was. Oh, ja. Moment!
Nee, das hätte eigentlich noch bei der Pony-Folge passieren müssen, wie viel Glück wir dabei hatten.
Oh ja, das hätte da echt noch gefehlt.
Ja, aber wollen wir nicht von den schlechten Dingen reden, sondern von anderen schlechten Dingen, kommen wir zum Tatort. Und ich werde jetzt erstmal, wie sonst auch immer, eine kleine Inhaltsangabe geben. Dieser Tatort kam aus Bremen. Dort sind Kriminalhauptkommissarin Inga Lürsen und Kriminalhauptkommissar Nils Stedefreund am Werk. Und dieses Mal ging es um den Umweltschutz, denn wir sehen, wie ein Umweltaktivist illegal in einen Windpark, einen Offshore-Windpark im Meer eindringt und dort etwas über tote Vögel erzählt. Und am nächsten Morgen ist er verschwunden und sein Freund ist ermordet. Und ja, sie ermitteln, also Lürsen und Stedefreund fangen jetzt an, in diesem Umfeld zu ermitteln. Erstmal in dem Fall des verstorbenen Brasilianer war es, der für diese Umweltorganisation gearbeitet hat. Und dann im Verlauf der Folge auch um den verschwundenen und dann danach offensichtlich toten, wie hieß er?
Ich habe mir die Namen jetzt nicht aufgeschrieben gehabt.
Ja, das ist Henrik Paulsen, glaube ich, hieß er.
Ja, Henrik Paulsen.
Genau. Es kommen dann verschiedene, mehr oder weniger zwielichtige Charaktere vor, nämlich einmal Lars Overbeck, ein ehemaliger Freund des Umweltschützers, selbst ehemaliger Umweltschützer, der jetzt diesen Wind-Offshore-Park betreibt und von sich aus natürlich vollends überzeugt ist, dass das Umweltschutz ist, was es ja eigentlich auch ist, aber wie wir im Verlauf der Folge lernen, stört das die Schwanzwale und die Vögel und die sterben halt dabei und deswegen ist auch Windkraft nicht ganz so toll, aus Sicht dieser Tierschützer auf jeden Fall. Und dieser Lars Overbeck wird halt verdächtigt, dann den Henrik umzubringen, weil er halt diese Vogeltote, die dann von den Windmühlen angeblich geschreddert werden, aufdecken will. Es kommt dann ganz schnell heraus, dass Lars Overbeck in Geldsorgen steckt und seine Firma kurz vor dem Bankrott steht. Und dann kommt ein sehr freundlicher Zeitgenosse auf den Plan, nämlich Milan Berger, der von so einer internationalen, wie heißt sie, Blue Horse Company kommt und halt so der ganz typische schmierige Geschäftsmann ist, der halt Lars Overbeck seinen Windpark abschwatzen will.
Also die Serie war jetzt, oder die Episode war jetzt wieder voller totaler Sympathen. Also ich hatte ja dann auch schon irgendwie getwittert, dass Windbeutel, also damit meinte ich Overbeck, ja schon ein totaler Sympath ist, aber der andere Typ war dann eben nochmal eine Nummer schleimiger und irgendwie der hatte schon so auch so ein bisschen ein paar psychopathische Züge gehabt in seiner Art und
Auf die Personen werden wir da gleich noch mal näher eingehen, aber der eigentliche Mörder war ja Kilian Hardendorf, ein Freund von Henrik und auch ein Freund der Familie, der dann über den Verlauf der Folge sich um dessen Frau gekümmert hat, die
Ex-Frau. Ja, es war die Ex-Frau. Also die waren wohl verheiratet und hat dann nicht mehr geklappt, hatten ja die Tochter zusammen.
Ah, okay. Das habe ich ja nicht mitbekommen.
die da so nebenher noch eine Rolle spielte. Und ja, der Kilian, der war halt so ein bisschen so der, naja, Vorzeige-Ökoterrorist, würde ich ihn mal nennen.
Ja, genau. Und seine Frau oder beziehungsweise Ex-Frau ist die Vorsitzende eines großen Umweltschützervereins, die halt ein wichtiges Siegel vergeben, was auch ein gewisses Ansehen hat. Und es geht auch darum, ob der Windpark von Lars Overbeck jetzt dieses Siegel bekommt, um noch den Kredit von der Bank zu bekommen. Und ja, solche Sachen werden dann diskutiert. Am Schluss kommt dann herauf, dass Kilian, also dass Henrik Paulsen den Brasilianer auf eigenen Wunsch umgebracht hat, weil der sterbenskrank war.
Und der hat da irgendwo... Also der Brasilianer, der hat da wohl irgendwie im Regenwald da irgendwelche Pflanzenschutzmittel, genau, da eben das Glyphosat abbekommen und das macht sich so im körperlichen Organismus wohl nicht so richtig toll. Saß deswegen wohl schon im Rollstuhl.
Sterbenskrank.
Was man halt nur kurz gesehen hat, da dann mit irgendwelchen Einschusslöchern auf irgendeiner Treppe rumlag.
Genau. Und hat sich dann selbst ins Meer gestürzt, um halt diese ganze Sache dem Lars Overbeck anzuhängen. Und der Kilian hat dann auch noch so ein Video gefälscht, wo gezeigt wird, wie diese Windparks die Vögel schreddern. Und als das alles nicht funktioniert hat, dann hat er halt diesen Milan Berger bedroht bei einer Vorstandssitzung, wo sie gerade gefeiert haben, dass sie Overbecks Windpark übernehmen und dass sie auch noch das Gütesiegel von dieser Umweltorganisation bekommen. Und er gesteht dann diesen Mord, bringt dann Milan noch dazu um und begeht dann Selbstmord. Und das war die Folge.
Ja, was du in der Storyline noch vergessen hattest, er hat halt vorher Overbeck noch ums Eck gebracht.
Ach stimmt, hatte er ja mit dieser grünen
Plastiktüte. Ja, genau, da hat er, sind mehr als einmal in der Episode so in kleinere Rangeleien verfallen, haben sich gegenseitig ein bisschen rumhergeschubst und irgendwann dann sind die zwei dann eben nochmal aufeinander getroffen und was dann eben für Overbeck nicht ganz so positiv optimal ausgegangen ist, der lacht dann im Gartenteich rum.
Ja, genau. Und das war die Folge. Hat sich dann irgendwie alles in Wohlgefälligkeit aufgelöst. Alle bösen Menschen waren mehr oder weniger ja tot jetzt. Mhm. Und als einzig wirklich konsistent Gute war ja die Ex-Frau von Henrik Paulsen.
Naja, konsistent gut würde ich die jetzt auch nicht unbedingt nennen. Ja, aber weil, sie hat
keine schmutzigen Geschäfte gemacht.
Was?
Erklär.
Naja, erklär, also pass mal auf, der Overbeck, als er da eben noch am Leben war, hat ja versucht, die gute Frau zu bestechen.
Ah, stimmt, hatte ich ganz
vergessen. Mit 1 Million Euro, was natürlich eine total geile Idee ist, von dem Typen einen Scheck anzunehmen, wo drauf steht 1 Million Euro, von dem du genau weißt, okay, der Typ hat sowieso keine Kohle mehr. Also, ja, taktisch schon mal nicht unbedingt die klügste Entscheidung, hat sich dann aber umentschieden und hat dann eben mit diesem, wie hieß noch,
Milan Berger.
Mit diesem Milan Berger dann so quasi mehr oder weniger und der Investorengesellschaft da mehr oder weniger, gemeinsame Sache gemacht.
Ja, also er hat ihnen den Windpark, also diese Claims in der Nordsee für einen symbolischen Betrag überschrieben und durfte dafür Chef dieses Werkes bleiben.
Nee, das wollten die, dass der das macht, das wollte aber Overbeck nicht, als er noch lebte. Oh Gott. Der ist ja dann so von dannen gerannt mit den Worten, ihr könnt mich zwar besiegen, aber ihr könnt mich nicht brechen, das wollte der nämlich auch nicht. Aber also so richtig sauber Frau war die Gute jetzt auch nicht.
Ja, auf jeden Fall, die bösen Geschäftsmänner sind alle tot und auch der böse Umweltschützer, alle bösen Umweltschützer sind tot.
Mhm. Was mich direkt eigentlich zu einem großen Kritikpunkt bringt, der mir jetzt so irgendwie so in den letzten Episoden schon ein bisschen aufgefallen ist, weil irgendwie so am Ende bis auf der neuliche Torte, den es bei uns nicht gibt, meistens irgendwie alle tot sind, die man irgendwo, und selbst da war es ja so, also alle sind dann irgendwie tot, die man hätte an irgendeiner Stelle zur Verantwortung ziehen können oder ziehen müssen dann so quasi mit Gesetz und so. Die sind dann meistens irgendwie alle weg und tot und das finde ich irgendwie jetzt nicht so cool.
Naja, es ist halt fürs Fernsehen praktisch, weil man sich keine Gedanken darüber machen muss, was jetzt mit den Leuten passiert. Also es gibt ja bei so Gerichtssendungen dann immer diese Einblendung. So und so wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt, er brachte sich in seiner Zelle um und
Ja, gut, aber das gab es ja schon zu, wo hieß die Serie noch? Irgend so eine alte Ami-Detective-Polizeiserie, wo dann halt am Ende immer noch so mit Abspann und Musik unterlegt, er dann so quasi so die Geschichten so quasi zu Ende erzählt worden sind. Wurde von einem Gericht zu so und so 4 Jahren Haftstrafe verurteilt und ja, die Frau lebt jetzt ein schöneres Leben an einem besseren Ort und ja, also das ist eigentlich auch schon sehr, sehr altes TV-Trope. Ich meine, dass man solche Geschichten dann vielleicht an der Stelle auch einfach offen lassen könnte, ohne jetzt irgendwie jeden noch irgendwo umbringen zu müssen.
Ja, und das kann halt der Tatort kann halt so eine Endtafel nicht machen und ich nehme einfach an, dass da die Autoren irgendwie ein moralisches Schlussstrich unter jeden Charakter setzen wollen oder unter viele Charaktere. Es ist natürlich auch schöner, wenn sie da irgendwie am Schluss eine Verhaftung durchführen können von dem Schuldigen. Und ich habe auch schon das Kommentar auf Twitter gelesen, da kam die Frage, wann jetzt mal wieder ein Tatort kommt, wo die Kommissare wirklich den Fall lösen und der Fall nicht sich von selbst sich auflöst.
Fair Point, würde ich sagen. Also ja, wie gesagt, ne, also beim letzten Tatort war es ja dann so, dass also vorletzten Tatort war es ja dann so, dass irgendwie sich der Typ selber gestellt hat, der dann am Ende quasi alles einfädelte und vorher noch eine unsympathische Person noch ums Eck gebracht hat und ja, irgendwie. Ja, also finde ich schon eine valide Kritik oder eine berechtigte Kritik. Einfach, weil es ja eben so ist, dass irgendwie so ein letztes, also ich gucke es ja noch nicht so lange, aber so die Sachen, die ich jetzt wahrgenommen habe, war es meistens so, ja, dass eben sich der Fall löste und nicht die Beamten eben denselbigen.
Ja, das ist, würde ich mal sagen, gerade ein Problem der Tatortschreiber, dass sie da irgendwie alle den gleichen Ausweg nutzen. Die müssten sich vielleicht mal absprechen untereinander. Aber ich glaube, die wissen auch nicht, wann ihr Tatort jetzt genau kommt. Es fällt halt einfach auf, wenn es drei Tatorte hintereinander passiert. Ich glaube, wenn das jetzt nur ein Tatort gewesen wäre, dann wäre das jetzt nicht so aufgefallen.
Also ist das jetzt nicht die Regel, sondern halt
Na, es werden
gehäufter
auch schon
Zufall.
gelegentlich Verhaftungen beim Tatort durchgeführt, die dann auch zu einer Verurteilung führen. Es war jetzt halt in den Tatorten, die wir besprochen haben, jetzt nicht immer der Fall.
Ja, stimmt, bei Münsteraner war es ja so, ne?
Aber Münzeraner fällt auch immer aus der Reihe. Das ist ja, wie der Herr Martinsen schon gesagt hat, mehr eine Comedy als ein richtiger Tatort.
Ja gut, ich meine, die Art der Verhaftung war dann jetzt auch wieder ein bisschen hanebüchen, aber im Endeffekt war es zumindest so, dass dann halt der Schuldige wirklich verhaftet worden ist und nicht, ja, umgebracht oder hat sich selbst gerichtet, wie eben dann der Kilian in dem jetzigen Tatort, ne? Der sich dann so quasi, also wobei das wurde ja nicht zu 100% geklärt oder gezeigt, was da jetzt eigentlich in dem Ding passiert ist, ob also in dem Aufzug, ob der sich jetzt quasi selber ums Eck gebracht hat oder ja, ob er eben von der Ex-Frau Chefin von diesem Umweltverein da ums Eck gebracht worden ist.
Stimmt, das ist ein guter Gedanke. Man weiß jetzt auch, genau, man weiß jetzt
Das
nicht,
ist,
ob sie Frau es nicht doch war, ob sie ihn doch nicht erschossen hat.
muss man jetzt an der Stelle echt sagen, war vom Schnitt echt gut gemacht.
Ja, also gerade diese eine Szene, ich habe erst gar nicht verstanden, dass das ein Schuss sein sollte. Er hat irgendwie geknallt, ich habe gedacht, irgendwie, da klopft jetzt jemand gegen den Fahrstuhl, aber ich habe nicht gerafft, dass das ein Schuss sein soll. Aber erst als die Tür wieder aufging, habe ich gedacht, ah, okay, und das war schon cool. Also man. In diesem Duktus, okay, Leute steigen in den Fahrstuhl rein, Fahrstuhl geht zu und man erwartet einfach, dass der Fahrstuhl dann wegfährt. Und dass man dann
Normalerweise.
diese Erwartung bricht und der Fahrstuhl geht wieder auf und die Szene hat sich aufgelöst. Also nur in dieser Szene allein war schon sehr geschickt gelöst. Und da haben sie, wie auch schon bei Münsteraner Tatort, immer so lichte Momente in ihrer Inszenierung.
Ich sag mal so, gerade auch wieder von wegen Inszenierung und Kamerazeug und reines Handwerk. Du, da gab es in der Episode doch ein paar Höhepunkte, fand ich.
Ja, erzähl mal.
Also, gerade am Anfang, also erstmal, was mir aufgefallen ist, irgendwie so bei den letzten Tatorten, die ich gesehen habe, ist es meistens so, es gibt eine Sache, die scheinbar jetzt jeder Tatort braucht, und das ist eine Drohnenkameraszene.
Wo war die?
Die war bei dem jetzt relativ am Anfang. Da ist die Drohne dann halt einfach so über irgendwie.
Den Windpark?
Nee, nee, nicht über den Windpark, weil das wäre dann das Nächste, was ich meinte. Nee, die ist da, glaube ich, an dem Haus von der Naturschützerin hoch, ist dann irgendwie über so eine Wiese und über so ein paar Bäume geflogen und dann so ein bisschen Landschaft, ist dann raus aufs Meer. Das war dann ein relativ mehr oder minder unsichtbarer Schnitt. Und dann ging es zu diesem Windpark. Wobei die Windräder da zumeist CGI sogar gewesen sind, was mich an der Stelle echt erstaunt hat.
Weil das vom Tatort nicht erwartet ist oder weil man das
Weil ich
sonst
das
nicht mag?
prinzipiell von im Großen und Ganzen von der, also es war jetzt nicht unbedingt High-Class CGI, also man hat es hier und da schon noch gesehen, aber es war doch für eine deutsche Fernsehproduktion gar nicht mal schlecht. Also war jetzt kein Hollywood-Kino, aber es war nicht übel. Also da war ich an der Stelle doch einigermaßen überrascht gewesen, sowas da eben an der Stelle zu sehen.
Ja, also ich fand halt auch die von allein von den Bildern her, diese Szenen im Windpark, die waren schon nicht schlecht. Also
Ja.
auch oben, also dass man das mal sieht, wie das so oben drauf sieht, also dass man da so ein Tor hat, das dann aufgeht, dass man da rausläuft und das war, also der Anfang, der war schon sehr beeindruckend.
Mich würde mal interessieren, wie Sie und wo Sie das mit dem Overbeck und dem Kommissar auf diesem Windrad oben gedreht haben.
Also, soweit ich weiß, sind sie da wirklich auf dem Windrad draufgekraxelt.
Boah, leck. Also dann echt Hut ab vor den Schauspielern, weil ich könnte da, glaube ich, nichts anderes als mich an irgendwas festklammern. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich doch einen guten Anteil Höhenangst habe und ich das eben nicht so mit Höhen habe, aber ja, doch, Hut ab.
Also ich weiß jetzt nicht, ob das realistisch ist, dass sie da wirklich gedreht haben, weil ich nehme an, da windet es auch sehr, ist ein Sinn von dem Windpark. Ob es da nicht einfach zu sehr gewindet hätte, um da zu drehen, oder ob es jetzt eher unrealistisch ist, dass sie einen kompletten Windraddach nachgebaut haben.
Ja gut, aber du kannst ja vielleicht sehen, dass du bei irgend so einer Firma, ich meine, die haben ja sogar in so einer Firma, wo solche Dinge zusammengebastelt werden, gedreht offensichtlich, was ja die Firma
Ja.
vom Overbeck gewesen ist. Und ja, ich sag mal, da irgendwie so ein Ding hinstellen, halt einfach mal als Kulisse. Ich meine, vielleicht den Rest kannst du vielleicht sogar hinten noch mit CGI reinfaken.
Greenscreen, brauchst du noch mit CGI?
Stellst einen Green hinten rein.
Ja.
Und dann halt so für die Umgebung, also sprich halt jetzt ist Meer irgendwie hier den Rotor, der sich da im Hintergrund noch so ein bisschen dreht oder der vielleicht zumindest vorhanden ist.
Wäre es jetzt vielleicht nicht
Ja.
dumm gewesen, den Tatort-Schnack anzuschauen? Da hätten wir wahrscheinlich sowas erfahren können. Haben wir jetzt nicht gemacht, werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal mal, oder hier, einer von uns muss ja nicht beide, aber wer von den Hörern das weiß, der kann uns gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vermutet, dass es ein echtes Windrad war oder ob ihr es wisst, ob ihr selber Windräder baut, wird uns alles mal gerne interessieren. Und ja, also wie gesagt, Inszenierung von den Bildern her sehr, sehr schick. Auch ja, auch diese Firma, wo dann diese Windräder gebaut werden, wo man sieht, wie diese riesigen Teile bewegt werden. Und ich fand auch sehr schick diesen Autofahrstuhl von Overbeck. Also wo man reinfährt und dann gibt es so einen Fahrstuhl runter und dann ist da so eine irgendwie gated community.
Ja, und das irgendwie mitten ja, in
Mitten in
Bremen.
Bremen. Ja, in
Ist
Bremen.
ja klar, ich meine, in Bremen brauchst du sowas ja auch, ne? Nee,
Ja.
ich habe ein paar Freunde da und
Bremen-Pflegesack.
keine Ahnung und ja.
Ja, also hatte schon ein paar sehr schöne Bilder von der Geschichte eher so. Ja, also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal aufs Metathema ein. Das war ja diesmal ganz offensichtlich, wie naturschützend oder wie gesund ist eigentlich Windkraft wirklich, war ja so das überschwebende Thema.
Fandst du?
Ja, was war für dich denn das Metathema?
Also ich fand eigentlich eher sogar noch das, na da gut, da war es vielleicht bei mir sogar eher das Meta-Meta-Thema. Ja, einfach Systematiken und ja, Handlungsweisen von irgendwelchen Naturschützern. Weil ich meine, das schwang da ja schon so ein bisschen mit, ja, Naturschützer, ja, die haben ja auch alle irgendwie was Dreck am Stecken und Das hat mir vielleicht sogar stellenweise gar nicht so gut gefallen.
Also dieses, dass Naturschützer auch irgendwie ganz böse Menschen sind, das ist ja mehr ein Klischee beziehungsweise ein Trope als ein Thema. Die haben jetzt ja nicht in irgendwie in einer Umweltorganisation richtig ermittelt, dass da irgendwie Machenschaften aufgedeckt wurden, sondern es ging ja hauptsächlich um diese Windräder.
Ja, ja gut, ich meine, wir hatten dann einen Mord. Ne? Also
aber der Mord war ja mehr sekundär. Also wie viele Szenen gab es denn in dieser Firma? Irgendwie 2 oder so.
Naja, und dann halt noch die Machenschaften mit dem russischen Spam-Flohmarkthändler.
Ja, was hat das jetzt mit Umweltorganisation?
Ja, ja, aber ich meine, dass die sich da eben so, ja, solche halbseitenden Mittel bedienen. Was
das, war ja nur, das war ja nur der Kilian, der dann diese E-Mail da verschicken wollte.
Naja, das und dann hat der ja auch irgendwie, wie ich da mitgekriegt habe, der andere, der Hendrik links da, der hat ja da auch so seine Videos, glaube ich, drüber mit verteilt und so. Und das war alles irgendwie, ja, komisch.
Ja, also für mich war das Metathema diese Windräder.
Ja,
und ich fand halt diese, was auch auf Twitter sehr viel diskutiert wurde, Kohle nein, Atomkraft nein, Wasserkraft geht wahrscheinlich auch nicht, Solarzellen sind giftig, Windräder machen die Umwelt kaputt, aber Strom wollen wir gerne haben.
Mhm.
Was ich durchaus glaube, dass manche Menschen so eingestellt sind, also dass sie gegen jede Form der Energieerzeugung sind, aber doch gerne die Vorzüge des elektrischen Stroms nutzen. Und die Frage ist auch einfach, die man sich hier stellen muss, wenn jede Art der Energieerzeugung einen Nachteil mit sich zieht, was natürlich immer ist, also jedes künstliche Konstrukt, was hier Menschen bauen, stellt ja einen Eingriff in die Natur und einen möglichen Schaden für die Natur dar, ist das muss man dann einfach diese Schäden in Kauf nehmen oder müssen wir aufhören, Strom zu erzeugen?
Also ich würde mal jetzt einfach mal von meinem Dafürhalten her, würde ich sagen, muss man das halt vielleicht auch einfach mal ein bisschen abwägen. Gut, es gibt natürlich dann den einen oder anderen, der dann halt wirklich nur noch in Schwarz oder Weiß denken kann, was ja prinzipiell nie eine gute Idee ist. Also dann hast du eben entweder Leute, die halt nur sagen, ah ja, Windkraft und grüne Energie und bla und blub, und dann hast du halt die anderen noch, die sagen, nee, hier Atomkraft ist ja viel, viel cooler, weil da sterben nicht so viele Leute dran, also hier von wegen irgendwelche Statistiken bringen, dass halt mehr Leute von Windrädern runtergefallen sind, als durch Atomkraft gestorben, solche Geschichten. Ja, trotzdem ist Atomkraft jetzt nicht unbedingt das absolute Optimum und man sollte da schon schauen, da irgendwie einen anderen Weg zu finden.
Man darf ja nicht vergessen, dass Atomkraft mal den gleichen Stand hatte wie Windenergie. Also wenn wir mal in die 50er, 60er Jahre gehen, da war ja
Atomkraft natürlich
mega geil und alles, was irgendwie modern klingen wollte, hatte irgendwie Atom im Namen oder in Bezug auf Atomkraft. Also
ja, klar.
Es gab dann, sehr cool, es gab dann Grillthermometer, womit die beworben wurden, damit dass man damit auch thermonukleare Sprengungen messen kann. Und solche Sachen, also und erst seit natürlich, erst durch die Unfälle, also Three Mile Island, Tschernobyl und solche Sachen, Kursk, weiß man ja, dass Atomkraft auch Nachteile, oder wurde es öffentlich, dass Atomkraft auch Nachteile haben kann.
Ja klar, ich meine, wohl am bildhaftesten eben als erstes durch den die Explosion da in Tschernobyl. Dann halt später noch in Fukushima, ne? Ich meine, das ist ja noch gar nicht so lange her. Es ist halt immer lustig, gerade so von wegen auch mit diesen ja mehr oder weniger umweltfreundlichen Energien. Es ist halt, ja, wir wollen grünen Strom, aber nicht vor unserer Haustür. Ich habe vor, weiß ich nicht, irgendwie einem halben Jahr, ja, mal im Zuge von einem anstehenden Projekt mit einer Windkraftfirma zusammengearbeitet. Und der meinte halt so, ja, die Leute, die wollen schon Energie aus Windkraft und das hier in Bayern, ne? Was ja eh witzig ist, das ist eh so ein Treppenwitz hier. Ja, die wollen das, aber halt nicht irgendwie in Sicht, also die wollen es nicht sehen. Und nicht, was vielleicht bei Windkraftanlagen auch nicht zu vernachlässigbarer Punkt ist, die wollen es vor allem nicht hören. Weil die Dinger doch ganz ordentlich Geräusche machen. Die machen halt, das ist lustig, weil die meisten denken sich dann, ja gut, okay, gucke ich mir mal an, stelle ich mich mal vor so ein Windrad und höre mal, was das sagt. Also, oder was das für Geräusche macht, was aber direkt an dem Windrad überhaupt nicht das Problem ist. Weil die Geräusche von dem Windrad, die treten da halt irgendwo erst, ja, keine Ahnung, irgendwie 500 Meter bis einen Kilometer auf. weil das Ding halt
Verwirbelung.
Ja, weil das Ding vor allem erstmal so hoch ist, dass du ja Schall breitet sich ja prinzipiell erstmal ja mehr oder weniger kegel beziehungsweise sphärisch aus, und wenn du direkt drunter stehst, bist du da quasi wie im toten Winkel von dem Ding. Und ja, hörst da im Prinzip die Geräusche nicht, die dann Leute, die vielleicht 500 Meter oder was weg von dem Ding weg wohnen, dann hören.
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber man muss halt vielleicht auch abwägen. Also ich sag mal, Tagekohleabbau will man auch nicht vor der Haustür haben.
Ja, und das richtig.
Und Kraft lieber als so ein Tage, als dass mein ganzes Dorf eingeebnet wird.
Oder so ein fettes Kohlekraftwerk willst du jetzt auch nicht unbedingt direkt vor der Haustüre haben, wo du dann irgendwie am Tag dreimal Staub wischen musst, weil eben dir der Ruß da irgendwo überall in der Bude liegt, ne?
Ja. Und es gibt ja immer diese Theorien von wegen, wie viel Fläche man der Sahara mit Solaranlagen zukleistern müsste, damit man ganz Europa mit Strom versorgen kann. Das sind natürlich im Grunde Milchmädchenrechnungen, weil erstens Sahara, das ist nicht so gerade die Zone, wo man teures Equipment rumstehen haben will. Auch wenn es Wüste ist, leben ja dort Leute. Und es muss ja auch alles dann bewacht werden. Und wie bringt man denn Strom nach Europa, wenn wir jetzt schon Probleme haben, Strom durch Deutschland durchzuschleusen? Wie schaffen wir das dann? Die Nazis hatten ja auch ganz tolle Ideen, dass man die Menge von Gibraltar zu einem riesigen Wasserkraftwerk umfunktioniert. Es gibt alle möglichen schönen Theorien, aber im Grunde muss man halt immer die Kosten in Kauf nehmen. Ich bin jetzt kein Ornithologe, aber ich nehme an, dass Möwen nach einer Zeit auch kapieren, dass man nicht auf solchen, dass man die halt umfliegt. Also Tiere sind ja auch adaptiv und die lernen, also wahrscheinlich Wildtiere haben sich auch schon an Straßen gewöhnt, mehr oder weniger.
Ja, also ich sag mal so, ich weiß nicht, was ich jetzt mal hin und wieder mal so gelesen habe, also jetzt unabhängig von dem Tatort, stellt das mit dem Vogelschlag tatsächlich teilweise Probleme, also teilweise wirklich ein Problem dar. Dass halt Vögel halt einfach einfliegen.
Ja, aber dafür wird es ja auch Lösungen geben.
Ja, sicher. Eventuell machst du da vielleicht irgendwas über irgendwelche fiesen Frequenzen oder irgendwas. Also da kann ich mir schon die eine oder andere Lösung vorstellen. Ich meine, am Ende stellst du dann halt eine Vogelscheuche oben auf das Windrad. Nee, keine Ahnung. Sicher, also da wird es sicher auch Lösungen geben und ja.
Also wie gesagt, das ist alles nicht so einfach und mir war das davor nicht so bewusst mit dem Vogelschlag und auch mit den Schweinswalen, rette die Schweinswale. Das war schon eine ganz interessante Botschaft, hat natürlich auch viele Leute dann wieder auf diesen Anti-Öko-Trip gebracht, dass sie sagen, diese doofen Umweltschützer machen jetzt auch unsere Windkrafträder kaputt. Auch wenn die Umweltschützer in dieser Folge doch schon sehr überspitzt und sehr drastisch dargestellt wurden, haben die natürlich einen validen Punkt. Es kommt halt darauf an, wie man das rüberbringt, in welcher Botschaft. Und da fand ich die Frau, wie heißt sie? Heike, glaube ich. Heike, Helen Reinders. Noch am vernünftigsten, die halt gesagt hat, okay, wir müssen da mit der Industrie zusammenarbeiten, wir vergeben diese Siegel, wir haben diese Siegel mit einer gewissen Reputation, auch wenn sie das im Laufe der Folge in die Tonne tritt, kann man ja immer noch den Willen dahinter sehen, und da war sie ja noch eine der rationalsten von dieser Truppe an Umweltschützern.
Entschuldigung, dass ich da zwischendurch lachen musste, aber dieses hier, wir müssen da mit der Industrie zusammenarbeiten, das hat mich jetzt irgendwie an eine andere Frau erinnert.
An wen?
Die Frau Merkel.
Ja, Frau Merkel ist aber auch keine Umweltschützerin.
Das ist allerdings, obwohl, Frau Merkel hat doch den Atomstrom jetzt abgeschafft, ne? Also.
Ja, also, Entschuldigung, ich musste gehen, aber.
Nee, aber, ja, weiß ich nicht. Genau, du hattest da schon, ja, ich meine, das ist ganz normal, das sind halt Figuren und die sind natürlich irgendwo alle überspitzt, also ob das jetzt irgendwie so, ja, der Vorzeige-Ökoterrorist Kilian war oder jetzt halt der Typ von diesem Investoren-Dingsi da oder der Typ mit seiner Windkraftfirma. Logisch, die sind alle überspitzt.
Ja. Nochmal, um auf die Person einzugehen, denn gerade dieser Milan Berger wurde, also ich habe ja ein bisschen, ich frage ja mal ein bisschen auf Twitter rum, was die Leute davon denken. Und die Daniela Ishorst, die ja eine treue Hörerin ist, meinte, dass sie besonders den Schauspieler, nämlich Rafael Stachowiak, besonders gut fand. Und ich fand, also diese Figur, die war schon irgendwie schick. Also ich fand die irgendwie interessant.
Ja, ich fand auch den Schauspieler in der Rolle fand ich eigentlich ziemlich gut. Der hat mich an irgendjemand erinnert. Irgend so einen skandinavischen Schauspieler. Ich guck grad, Entschuldigung, ich google neben der Sendung, was natürlich total intelligent ist. Hier dieser Hannibal-Typ, Mads Mikkelsen.
Mads Mikkelsen.
Ja, an den hat er mich irgendwie so von der Art und auch irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen vielleicht.
Ja, schaust du Hannibal?
Nee, aber ich habe da so ein paar Sachen, also ich habe da bloß ein paar.
Also Mads Mikkelsen ist schon, also wenn man Mads Mikkelsen ordentlich rasieren würde und vielleicht einen schicken Haarschnitt verpassen würde, dann würde er wahrscheinlich auch so aussehen, aber er ist natürlich ein ganz anderer Schauspieltyp.
Ja, natürlich, und vor allem ist auch Hannibal dann vielleicht noch so die psychopathischer.
Naja, aber er hat auch schon andere Rollen gespielt, war ja schon Michael
Kohlhaas
und solche Sachen.
Nee, aber ich fand den Schauspieler auch gut und ich fand ihn auch sehr, sehr interessant.
Ja, also der hat einfach auch dieses nette Gimmick, das er immer mit seiner Oma geskypt hat.
Ja, das fand ich irgendwie ziemlich niedlich.
Und auch so Gesten, dass er dann bei Overberg auftaucht und er so, ja, du kommst hier nicht rein, du hast keinen Helm. Und dann bringt ihm halt der Taxifahrer einfach so eine Tüte und er nimmt einfach so einen frischen Helm raus, setzt ihn auf und geht einfach ganz smooth rein. Also das hat ihn schon, ja,
damit
also dieses Ekelhafte hat er sehr gut rübergebracht.
Ich fand's relativ lustig, dass Overbeck gerade aus der Werkshalle rauskommt und sagt, nee, ohne Helm kann ich dich hier nicht reinlassen. Hat er natürlich selber keinen auf.
Ja, also, ja, Overbeck, der Big Macintosh, heißt jetzt Erik, richtig, auf Twitter, meinte ja auch, der Overbeck würde so, ihn so ein bisschen an Joe Gerner aus GZSZ erinnern. Also ich kenne ihn nicht, aber kann mir den Vergleich vorstellen.
Ein bisschen. Wobei der Overbeck dann halt stellenweise wieder so als Figur wieder doch auch so seine Sympathien getragen hat, was halt gerne eine ganze Zeit, einen großen Zeitraum von gute Zeiten, schlechte Zeiten, also wo ich das vor vielen, vielen Monaten beobachtet habe, eben überhaupt nicht hat. Also der war halt wirklich so der ja, der war so der Vorzeige-Arsch. Also der,
ja, und Overbeck war so ein bisschen der traurige Arsch. Also
ja, der war irgendwie so, halt zwar schon Arsch, aber dann auch wieder doch nicht, weil er hat ja auch irgendwie seine Firma, wo er retten muss und seine Angestellten und hat halt dann auch irgendwie stellenweise ziemlich Pech gehabt und hat dann halt noch eben diese Sackratte, die eben versucht, irgendwie ständig ans Bein zu pissen und seine Firma zu übernehmen. Und ist ja eigentlich ein Guter, weil war ja früher auch selber mal Umweltschützer und solche Geschichten. Ja, er war halt nicht so diese komplette Pauschalarsch.
Ja, aber gerade der Anfang, wo er dann auftritt mit seinem Pep-Talk, wo ich so ein bisschen an Independence Day gedacht habe.
Ja, der war lustig, den fand ich so putzig, der war halt so scheiße.
Tonight we cancel the apocalypse.
Ja. Yeah.
Also es war schon, das war schon sehr klischeehaft. Also generell wurde in diesem Tatort viel mit Klischees oder mit Phrasen um sich geworfen. Also
massiv.
Das Phrasenschwein wurde deutlich stark geritten.
Mhm. Es hätte eigentlich so am Abschluss von diesen Preparaten, hätte eigentlich bloß so Tonight we dine in hell. Also ja. Das hätte dann so noch ein bisschen gefehlt, so die König Leonidas-Ansprache. Gut, es wäre jetzt vielleicht nicht so richtig gut vom Betriebsrat gekommen, aber Herrgott.
Ja, also ich fand die Charaktere stellenweise ganz nett. Die Dialoge waren teilweise sehr hölzern. Also ich habe mir richtig gemerkt,
Gerade
Schauspieler jetzt, ein Dialog, hallo, wie geht es dir?
Kilian war da sehr, sehr steif und hölzern.
Ja. Aber auch die Kommissare, also der Städtefreund, hatte auch manchmal seine nicht so guten Dialoge.
Mhm.
Also, ja.
Dann halt noch also der Vorzeige-Ausländer, der halt
Das Kamera und der
das Pistole. Der Pistole. Also das war halt auch wieder so, ach Mann, ja. Das muss doch nicht sein. Also, ja Gott, ich meine.
Wen ich noch ganz lustig fand, war dieser kleine Junge als Cowboy verkleidet.
Oh ja, das fand ich schön. Das war so eine richtig schöne Szene. Die habe ich grinsen müssen. Weil es halt echt, es war halt nett.
Ja, das war einfach so ein kleiner netter Gag, dass da so ein Junge ist und der muss dann halt natürlich ganz wichtig den Täter identifizieren, wo der Zuschauer schon längst wusste, wer es war. Aber es war eine nette Einlage.
Hey, du bist jetzt Hilfs-Sheriff.
Ja, und hat seine seine Visitenkarte oder so?
Ja, irgend sowas. Das habe ich auch nicht so richtig gesehen, was der dem da jetzt gegeben hat. Aber ich glaube, es war eine Visitenkarte oder irgend sowas.
Ja, also vielleicht sehen wir den ja in 10 Jahren dann auch vielleicht als Jungkommissar.
Oder als Naturschützer.
Oder als beides. Ein Kommissar, der im Wald lebt und sich genau. Nur von Bären und Sträuchern ernährt.
Und Bäume umarmt.
Genau.
Treehugging Hippies.
Dann würde ich mal unser Fazit reinwerfen. Also mein Fazit ist, Bilder schön, Charaktere schön, Dialoge eher so nicht und ja.
Thema, zu viele Tote fand ich.
Da hast du noch keinen Nick Chiller-Tatort gesehen.
Ja, ich bin doch noch neu. Aber ich weiß nicht, also gerade zum Beispiel der Tod von Overbeck fand ich halt wieder so überflüssig. Wie so bei dem letzten halt hier, die Olle. Da wäre es cooler gekommen, wenn die irgendwo vor Gericht gewesen wären. Oder halt dann so am Ende einfach noch, also wenn man die Story schon irgendwie abhaken und zu Ende bringen will, dann kann man halt zeigen, wie so eine Figur, die dann halt, wo du schon weißt, okay, die hat jetzt wirklich offiziell Dreck am Stecken und alles, dann wird die halt verhaftet. Ich meine, hey, wir leben da irgendwie doch eine Rechtsstaat und so, ne? Auch wenn Teile davon ja offensichtlich rechtsfreier Raum sind.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Also das fänd ich mal wieder so in die Richtung, oder fänd ich halt prinzipiell besser, weil eben nicht so dieses ja, Cowboy Sheriff Dingsi da, was da teilweise aktuell gerade eben geritten wird. Wie gesagt, es kann sein, dass sich das jetzt in den nächsten Tatorten wieder ändert. Schauen wir mal.
Ja, also ich würde sagen, es war jetzt kein schlechter Tatort, also wir hatten schon schlechtere.
Wie gesagt, Bilder, wow. Also,
ja.
Für eine deutsche Fernsehproduktion, ohne Scheiß. Nett.
Und er war auch nicht langweilig wie der Wiener Tatort. Er war nicht irgendwie vollkommen bescheuert wie unser erster Tatort von Odenthal. Aber er war jetzt auch nicht so gut wie Erkläre Chimäre.
Ja, gut, aber naja. Wie ihr mir ja alle immer wieder bei jeder passenden Gelegenheit verkündet, ist halt Münsteraner Tatort eh eine riesengroße Ausnahme, weil der ist halt prinzipiell sowieso anders. Ist mehr Comedy, mehr Lametta und überhaupt von allem irgendwie mehr und besser.
Ja. Also auf unserem ewigen Tatort-Ranking steht er jetzt auf Platz 2. Setze ich jetzt einfach mal fest. Oder?
Ja, schon. Sure. Also der erste war ganz schlecht. Der
Roomservice.
Ja, Roomservice, dann der Wiener Tatort, ja, der ging so, wie gesagt, der Abschluss war halt irgendwie für mich irgendwie so meh und ja, halt Münsteraner führt aktuell halt einfach mal.
Ja.
Wahrscheinlich bis zum nächsten.
Na, es gibt halt immer noch so Ballauf und Schenk und Ballauf und Schenk sind Köln und die haben immer sehr auch gute Tatorte oder Borowski. Die sind auch, also es gibt doch durchaus auch gute Tatorte außerhalb von Münster. So ist es nicht, aber
okay.
Bis jetzt in unserem Tatort-Ranking führt halt immer noch Münster.
Das heißt so, ich darf also auch gerne noch ein bisschen gespannt bleiben und der Dinge haben, die da auf jeden Fall noch kommen werden.
Also ich sag mal so, bei Tatort-Fundus, die haben ja auch ein Ranking und da ist kein Münsteraner Tatort auf dem ersten Platz, nämlich, sondern ein Kölner Tatort. Also.
Okay, da bin ich mir echt mal gespannt. Also.
Also der Münsteraner Tatort hat halt immer einen Vorteil, dass er halt lustig ist und das schafft halt mehr Sympathien. Also es ist leichter mit einem lustigen Tatort Sympathien zu schaffen, als mit einem ernsten Tatort.
Ja, weil aber auch die Figuren halt doch sehr, sehr sympathisch angelegt sind. Egal wer es jetzt ist, ob es jetzt so eben der dicke Kommissar ist oder der halt schrullige Leichenschau-Ding sieht da. Ich komme gerade nicht auf den Ausdruck, sorry.
Pathologe.
Pathologe oder halt dann seine Assistenten der Pathologie. Ja, die Figuren sind halt einfach alle doch sehr, sehr herzig gemacht irgendwie. Und dann haben aber auch alle irgendwie einen Charakter.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch ein bisschen mir die Tweets angeschaut von dem Abend und habe auch ein paar ganz lustige gefunden, wenn ich jetzt wiederfinden würde. Ich habe mir die irgendwo abgespeichert. Sekunde.
Du hast dir das Internet gespeichert?
Ich hab dann auch ein bisschen, ich twitter jetzt ab sofort beim Tatort immer mit dem Tatort-Pessimisten-Account. Worüber wir gar nicht geredet haben, war diese schreckliche Anrufbeantworter-Nachricht ganz am Anfang. Tut mir leid, wir können gerade nicht rangehen, denn wir müssen die Welt retten.
Oh ja, die war so richtig schön plakativ. Und übrigens, hier geht's um Umweltschutz, ne?
Ja, und das ist. Und was ich auch noch eigentlich ein sehr schlampigen Filmfehler fand. Es gibt ja das eine Video, wo Henrik so ein Selfie-Video aufnimmt. Mhm. Und er wackelt die ganze Zeit. Man sieht, sein ganzer Körper wackelt und seine Hand auch. Aber die Kamera wackelt nicht. Man sieht ganz deutlich, dass einfach eine Kamera einfach die Hand an eine richtige Kamera hält, die ja irgendwo auf dem Stativ steht.
Wie hat Schnurchelchen
Steadicam-Selfie-Stick.
Genau, der Steadicam-Selfie-Stick.
Ja.
Den fand ich auch sehr, sehr schön.
Ab sofort im Tatort-Shop.
Wobei, ich könnte jetzt hier wieder anfangen und so, man kann Sachen auch nachträglich stabilisieren.
Das sah aber nicht so aus.
Hm. Das sieht dann meistens irgendwie immer ein bisschen strange aus.
Ja. Dann wieder vom Elsbotto, wer gegen den Wechselstrom schwimmt, kommt übrigens nie ans Ziel.
Mhm.
Also dieser dämliche Spruch auch, nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt an die Quelle.
Ja, das war halt irgendwie so.
Da meine ich auch, okay. Ihr wisst schon, was mit den Lachsen passiert, wenn sie in die Quelle kommen. Sie sterben. Mhm. Ausnahmslos. Aber na gut. Ich will den Tatortschützern nicht ihre Heilung.
Oder sie werden schon auf dem Weg dahin von irgendwelchen Bärchen gefressen.
Ja. Und schöner Nick Chiller-Witz. Nick Chiller kann mit dem Strom zur Quelle schwimmen und erntet Popcorn, wenn er Sturm sieht.
Ich fand halt auch irgendwie den Titel so total scheiße.
Wer
Wind erntet, sät Sturm oder irgendwie sowas.
Also ja, also es wurde klar, wenn man die Folge geschaut hat, aber es schafft halt Verwirrung. Wer Titel sät, erntet Verwirrung oder irgendwie sowas.
Ja, wobei, also von daher ist jetzt erkläre Chimäre jetzt vielleicht auch nicht unbedingt.
Aber so es ist halt kein Gehirnknoten, erkläre Chimäre.
Naja.
Du musst halt schon immer eine Sekunde nachdenken, heißt es jetzt, wer Wind sät, erntet Sturm? Nein. Mhm. Es ist schon Gehirnzungenbrecher.
Ja, schon ein bisschen.
Ja. Kommen wir zur Vorschau, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Der Elsbotto hatte den richtigen Riecher. Ich glaube, nach dem 5.7. gibt es eine Pause. Denn bis jetzt sind nur zwei weitere Tatorts angekündigt und normalerweise wissen wir das immer im 3-Wochen-Takt. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, oder in der vorletzten, weil die letzte Folge ja nicht veröffentlicht wurde, am 21.6., also diesen Sonntag, haben wir einen Tatort aus Stuttgart. Da heißt der Inder, Kommissar ist Lannert, geht zum Stuttgart 21, für mich natürlich lokal hier sehr interessant. Dann gibt es danach einen Luzerner Tatort vom Schweizer Rundfunk, der ja oft so Crossovers mit dem Bodensee-Tatort macht, was dem Elsbotto freuen dürfte. Und dann ist erstmal nichts angekündigt bis zum 30.8.
Ich habe ja als ich am Sonntag so durch die Mediathek schwurfte und gerade eben den Livestream suchte, blöderweise halt Tatort eingegeben und lese da halt so irgendwie so im halb verbaselten so drüber und dann lese ich so Tatort Rom. Und dann dachte ich mir so, was jetzt? Reihe 5 macht jetzt auch noch Tatort?
Aber es war eine Dokumentation.
Stellte sich raus, war eine Dokumentation, aber das war so für den Bruchteil von einer Sekunde so, what? Aber ja, klar, ich meine, warum nicht?
Also 30.8. kommt Ballauf und Schenk und dann ist die Planung noch sehr vage. Es sind zwei Chiller-Tatorte hintereinander angekündigt, was ich nicht so ganz glauben kann. Uns erwartet ja noch dieses Jahr ein weiterer Münsteraner Tatort. Und das gibt Grund natürlich zur Hoffnung. Aber jetzt freuen wir uns erstmal an diesem Sonntag auf den SWR-Tatort über Stuttgart 21. Das wird bestimmt sehr interessant. Und hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ja, hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal.
Entschuldigung, dass ich dich da jetzt gerade in der Abmod nochmal unterbreche, weil.
Ist ja okay.
Ich jetzt gerade nochmal einfach in meine Notizen reingeschaut habe und es gab noch eine Sache, die ich wirklich an dem Tatort bemerkenswert fand. Die Musik. Prost.
Ja, die Musik war schön.
Die Musik war teilweise streckenweise richtig, richtig gut gewesen.
Ich kann dir nicht zu viel sagen, aber du kennst dich da ja mehr aus. Hast du irgendwas erkannt oder kannst du da irgendwie...
Also jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, oh ja, das ist das und das Lied von dem und dem Interpreten oder irgendwas, aber ich fand es halt einfach ungewöhnlich und aber irgendwie gut stellenweise, gerade eben es war vor allem von der Musikauswahl teilweise sehr sehr gut, gerade so irgendwie so, dass so dieses Landhaus da irgendwie mit viel Grün drumrum und alles so ein bisschen die Szene, wo die dann angefangen hat von Kilian das Zelt anzuzünden, was so eine großartige Szene war, wo die halt so völlig aufgelöst mit der Kerze rausgeht und denkst, okay, nimm die Kerze jetzt mit, setz dich ins Zelt und heult. Nee, die stellt die Kerze da rein und zündet das Zelt an.
Und ja, das ist eine klassische Aktivistenbeerdigung.
Ach so?
Nein, das habe ich also wie eine Wikingerbeerdigung.
Stimmt, ja, stimmt, aber das Bild hatte ich da an der Stelle auch so ein bisschen im Kopf gehabt, dass es eben was von so einer Wikingerbeerdigung hat, wobei, okay, ich fand es dann wieder auf der anderen Seite ein bisschen unrealistisch, da hat gerade irgendwie ein Typ, den sie als Mörder vermuten, da irgendwie gerade drin kampiert und da wird da vielleicht irgendwelches Zeug versteckt haben und so. Die wäre da normalerweise nicht rangekommen, beziehungsweise hätten sie das Zelt halt prinzipiell gleich erstmal mit einkassiert. Aber ich fand's halt wirklich, der Aufbau und die Dramaturgie in der Szene fand ich richtig gut und dann eben noch die Musik dazu, ja, echt, also, war nett, also, war schön und es ist mir halt während des Schauens schon sehr, sehr positiv aufgefallen.
Ja. Also, hoffen wir, dass die nächsten Tatorte auch so spannend bleibt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter. Lasst uns Kommentare da. Wenn euch er wirklich gut gefallen hat, dann könnt ihr uns auch flattern. Und wir hoffen einfach, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.
Ciao.